das Friedensangebot Gottes. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. So heißt es in Philipper 4,6. Dann geht es in Philipper 4,6 weiter. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Schauen wir uns ein erstes Foto an. Da schwebt ein Stein in der Luft. Das ist ganz hinten im Tunnel der runde Stein. Es handelt sich um ein Foto im vergangenen Mai auf Kreta in Plakias bei einem abendlichen Spaziergang beim nahen Felsen aufgenommen. Da schwebt nun ein Stein und versperrt das Durchkommen. Schauen wir genauer hin, dann erkennen wir die optische Täuschung. Es gibt keinen Stein, der in der Luft schwebt, sondern es ist die hintere Öffnung des Tunnels und dahinter, was als Stein erscheint, ist die vom Tageslicht beleuchtete Felswand. Bei diesem Foto ist es schon einfacher. Unsere Vernunft sagt uns, dass die Füße in Wirklichkeit nicht so überdimensional groß, sondern eher passend zur Körpergröße sind. Und wir haben keine Schwierigkeiten, die Realität zu sehen, auch wenn sie verzerrt ist, was bei dem ersten Foto schon etwas schwieriger war. Aber warum ist das so? Warum sehen wir nicht immer die Wirklichkeit? Ich lasse euch etwas Zeit zum Lesen. Wer hat es geschafft? Gut. Ja. Und auch hier setzt sich unser Gehirn alles so zusammen, damit es passt, damit wir es sogar recht einfach lesen können. Unglaublich, oder? Auch KI macht das. Wenn ich mich nämlich in der Suchfunktion vertippe und falsch schreibe, kommt dennoch die erwartete Antwort. Können wir unseren Sinnen überhaupt trauen? Oder bastelt sich unsere Wahrnehmung einfach das zusammen, was ihr bekannt ist, was für uns Sinn machen könnte, was logisch sein könnte. Genauso wie es auch unsere Hörverarbeitung tut, die Worte, die wir nicht klar verstehen, einfach ergänzt, was aber wiederum das Gehirn viel Kraft kostet, die dann für anderes nicht zur Verfügung steht. Wie oft gibt es doch Missverständnisse, wenn zum Beispiel an einem sehr heißen Tag der Ehemann der Ehefrau per WhatsApp mitteilt, hab mich noch ein wenig hingelegt. Das macht man eigentlich ganz gerne, wenn es heiß ist und man Zeit hat, denkt die Ehefrau. Und später dann schreibt er ein ganz kurzes WhatsApp, 38,7. Und die Ehefrau auf der Heimfahrt noch im heißen Zug sitzen denkt, oh, unglaublich, wie heiß es heute auf unserer Terrasse ist. Und was stellt sich heraus, als die beiden später miteinander reden? Er hat 38,7 Grad Fieber und auf der Terrasse ist es etwa nur 32 Grad heiß. Deshalb nochmals die Frage, können wir unseren Wahrnehmungen und Überlegungen immer trauen? Oder brauchen wir vielleicht doch eine Instanz, die keine Fehler macht und uns leitet, die unser Herz und unsere Sinne bewahrt, die uns dabei hilft, unsere Fehlinterpretationen zu durchschauen? Wenn wir an Adam und Eva denken, dann war die Irreführung schon im Paradies zugegen. Und wie vermessen. Später hat die Schlange Gott selber versucht. Wir kennen dies als die Versuchung in der Wüste. Können wir dann annehmen, davor gefeit zu sein? Im Gebet, das Jesus uns gelehrt hat, heißt es nämlich: Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Rückblickend auf mein Leben, und das sind inzwischen doch einige Jahrzehnte, muss ich sagen, wenn ich ehrlich bin, dass ich ohne es zu wollen, oftmals sogar in bestem Wissen und Gewissen Fehler begangen habe. Fehler, die nicht wieder gut zu machen sind. Fehler, die ich teilweise sehr bereue. Und Fehler, die ich als geschehen akzeptieren muss. Und reflektieren frage ich mich, wie es dazu kommen konnte. War es, weil ich unbedingt etwas wollte oder haben wollte und die Vernunft durch das übermäßige Wollen oder durch das Überflutetwerden von Gefühlen überhaupt keine Chance hatte? War es teils Naivität, jugendlicher Leichtsinn? War es die blauäugige Hoffnung, dass trotzdem alles gut kommt? War es fehlendes Unterscheidungsvermögen, fehlendes Urteilsvermögen? Schwer zu sagen. Zudem weiß ich nicht einmal, wie viele Fehler ich gemacht habe, die mir gar nicht bewusst sind, die aber Einfluss auf das Leben anderer gehabt haben können. Wohin nun mit den Fehlern, die belasten, wenn man an sie denkt? Wenn sie sich ihren Weg nach oben bahnen, wenn sie Schuldgefühle schüren. Vor einigen Jahren habe ich einmal gelesen, Frieden sei das Zünglein an der Waage. Man solle nur das tun, wobei man Frieden hätte. Das ist mir geblieben und ich beobachte immer noch, ob es so sein könnte. Am vergangenen Montag, als ich anfangen wollte, an dieser Predigt zu schreiben, habe ich zum ersten Mal festgestellt, dass mein 13-jähriger, immer noch wunderschöner iMac, mein Computer, der mich 13 Jahre lang nie im Stich gelassen hat, nun endgültig total veraltet ist und dass ich das Schreibprogramm und PowerPoint gar nicht mehr hochladen kann und dass ich mich Sicherheitsrisiken setze, wenn ich weiterhin das Internet brauche. Und ohne PowerPoint kann man das, was auf dem Bildschirm erscheint, nicht erstellen und auch nicht zeigen. Dann folgte eine interessante Woche des Überlegens und Suchens, des Fragens, was denn zu meiner jetzigen Lebenssituation am besten passt. Da kann die Ruhe schnell etwas abhanden kommen, wie man sich vorstellen kann. Und sie kam abhanden, und zwar so lange, bis sich eine gut scheinende Lösung abzeichnete. Aber da war es schon Mittwoch. Auf dem alten Computer konnte ich immerhin noch gut an der Predigt schreiben, wenigstens das. Ich versuchte mir das Worst-Case-Szenario, also den schlimmsten Fall vorzustellen. Und der wäre machbar gewesen, nämlich schreiben auf meinem alten Computer und PowerPoint auf dem Computer von Ralf, meinem Mann. Das ist der Urlauber mit den sandigen Füßen. Am Donnerstag versuchte ich dann, meine Idee umzusetzen und kaufte mir nach der Arbeit im Glattzentrum einen der auserwählten Laptops. Wenige Minuten später noch im Glattzentrum bestellte ich per Internet den auserwählten Bildschirm dazu. Am Freitagmorgen schon stand der Karton mit dem Bildschirm vor der Tür. Unglaublich. Dann zeigte sich, dass noch ein entsprechender Anschluss fehlte, damit ich bei PowerPoint mit der Maus arbeiten kann. Und am Samstagmorgen, gestern, lag auch dieser Adapter im Briefkasten. Und nun ist wieder halbwegs Ruhe eingekehrt. Oder Frieden? Was ist der Unterschied? Wir kennen das, dass nachts alles viel gewaltiger scheint und uns manchmal nicht schlafen lässt. Dann dreht es im Kopf. Lösungen scheinen unerreichbar und wir sind froh, wenn der Schlaf uns wieder Ruhe schenkt, wenn endlich wieder Friede einkehrt. Friede, nach dem sehnen wir uns oft. Oder meinen wir damit vielleicht auch nur Ruhe? Ruhe nach einem anstrengenden Tag? Ruhe in den lang ersehnten Ferien? Ist Ruhe vielleicht der Frieden, den die Welt gibt? Hat die Welt mir einen neuen Computer gegeben und ich habe nun wieder Ruhe, meine Ruhe? Auf alle Fälle konnte ich wieder entspannen, herunterfahren, mich freuen, dass alles wieder rechtzeitig funktioniert. Zwar im letzten Moment, aber rechtzeitig. Und dann legte ich mich hin. Ich hatte mich gerade hingelegt, da fragte eine Stimme: Was ist der Sinn des Lebens? Und ich antwortete: Mach jetzt bloß keinen Stress. Spaß beiseite. Ich war nur erleichtert und wollte weiter über den Sinn des Lebens und das Ziel des Lebens an der Predigt schreiben. Ja, das Ziel des Lebens. Wohin gehen wir, wenn wir mal gehen müssen? Wenn die letzten Stunden schlagen, können wir noch Einfluss nehmen, solange wir leben? Und welche Rolle spielt Jesus dabei? Was ist der Friede, den Gott gibt? Und wann brauchen wir ihn und warum? Diesen Frieden Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus bewahrt. Das sind nun viele Fragen, wichtige Fragen. Schauen wir uns einige Bibelstellen an, in denen es um Frieden geht. Johannes 14, 27. Jesus sagt: Den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. In Jesaja 9, 5 heißt es: Denn uns ist ein Kind geboren und er heißt Friedefürst. Und Paulus in seinen Briefen schreibt sehr oft zu Anfang: Friede sei mit euch. Nicht einfach. Einmal ist Frieden verknüpft mit keine Angst haben, wie vorhin in Johannes 14, 27. Und dann ist Friede verknüpft mit Sorge. In Philipper 4, 6 ist von Sorgen die Rede. Wir sollen uns um nichts sorgen, sondern in allen Dingen unsere Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden lassen. Das kennen wir. Wenn wir beten, danken wir, bitten wir, fürbitten wir, vor allem dann, wenn wir Sorgen haben. Dann fällt es im Allgemeinen leichter zu beten, als wenn alles rund läuft. Es gibt sie auch, die Stoßgebete zum Himmel, oft von Menschen gebetet, die eigentlich mit Gott wenig am Hut haben und nicht mehr weiter wissen. Interessant, dass das alles irgendwo im menschlichen Wesen so tief verankert ist. Gott als letzter Anker, wenn sonst nichts mehr hilft. Auf die vielen menschlichen Sorgen soll heute jedoch nicht eingegangen werden. Heute soll es vor allem um den Frieden gehen und um die Sorge, wie man diesen Frieden finden kann, den Frieden mit Gott. Aus Psychologie und Lebensberatung ist bekannt, dass Menschen in Richtung Erschöpfung schlittern, wenn ihr schlechtes Gewissen sie zu immer mehr Leistung antreibt. Das sind unter anderem dauerhafter Druck, falscher Ehrgeiz und oft Perfektionismus im Spiel. Manchmal fordern Menschen mehr von sich selbst, als andere von ihnen fordern. Es scheint da innere Antreiber zu geben, die verbandelt sind mit Prägungen durch Eltern, Schule und das Umfeld. Das sind zudem eigene Werte, die sich im Laufe des Lebens entwickeln und die man glaubt, erfüllen zu müssen. Diese Art, das schlechte Gewissen, kennen viele von uns. Man sollte, man müsste, lieber Ja sagen als Nein und dafür ein gutes Gewissen haben, jeden zufriedenstellen. Hier sollten wir genauer hinschauen, woher diese Beeinflussungen kommen, ob uns nicht vielleicht auch hier ein Streich gespielt wird, ähnlich wie bei den optischen Täuschungen. Vielleicht ist die Wirklichkeit eine andere, als wir meinen. Der Volksmund sagt, ein reines Gewissen ist ein sanftes Ruhekissen. So, es gibt also auch noch ein reines Gewissen. Dann gibt es noch das schlechte Gewissen, von dem vorhin die Rede war. Wir kennen auch das gute Gewissen. Wir kennen die Begriffe Gewissensbisse, Gewissensnot, Gewissensprüfung, betäubtes Gewissen. Und wir wissen, was es heißt, gewissenhaft zu sein oder gewissenlos. Und wir kennen auch den Ausdruck, dass jemand kein Gewissen mehr hat und keine Schuld, keine Reue und kein Mitgefühl für andere mehr spürt. Nochmals zurück zu Adam und Eva. Gott machte Adam aus Erde und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase. Und Gott pflanzte einen Garten in Eden und setzte den Adam hinein. Und dann ließ Gott allerlei Bäume in diesem Garten aufwachsen. In der Mitte den Baum des Lebens. Und in diesem Garten auch den Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Von diesem Baum zu essen wurde Eva von der Schlange verführt und damit auch Adam. Gott, der Herr, trieb die beiden aus dem Garten Eden und ließ lagern vor dem Garten Eden die Cherubim mit dem flammenden, blitzenden Schwert zu bewachen den Weg zu dem Baum des Lebens. Seit damals, seit Adam und Eva von dem Baum gegessen haben, weiß der Mensch eigentlich, was gut und böse ist. Und ist abgeschnitten vom Weg zu dem Baum des Lebens, dem Baum des ewigen Lebens. Wenn wir die Welt betrachten, dann sehen wir, dass sich jeder, sofern möglich, sein eigenes kleines Paradies zu erschaffen versucht. Und falls er nicht die nötigen Mittel hat oder die Umstände es nicht erlauben, dann macht er Ferien im Paradies. Dann sucht er nach einem besseren Leben, einer besseren Arbeit. Und am Ende, wenn er dann wirklich alles einmal hat, dann merkt er vielleicht, wenn es gut ist, dass ihm doch etwas sehr, sehr Wesentliches im Leben fehlt. Wenn er nicht mit Gott unterwegs ist, mit Jesus. Seit Adam und Eva, ist der Mensch nicht mehr mit Gott unterwegs. Es sind immer nur wenige. Welche Anstrengungen hat Gott unternommen, um wieder mit den Menschen in Kontakt zu kommen? Da war Mose. Da waren die 10 Gebote. Da war das Bemühen Gottes um das auserwählte Volk. Es gab sie, die Propheten. Da wurden Noah und Lot gerettet und. Doch es wurde nicht viel besser. So kam Gott selber auf die Erde, um zu versöhnen. Es gibt da ein Gewissen in uns, das hoffentlich noch intakt ist und noch nicht zum Schweigen gebracht wurde. Ein Gewissen, das weiß, was richtig und falsch ist, was gut und böse ist. Gibt es hier vielleicht, und das ist eine Vermutung meinerseits, eine Verbindung zwischen dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen und unserem Gewissen? Gibt es so etwas wie ein Gewissen, das weiß, was gut und böse ist, vielleicht seit dem Zeitpunkt, als Eva und Adam von der verbotenen Frucht gegessen haben? Vielleicht liege ich ja auch falsch, denn Gott sagte, als er Adam und Eva aus dem Paradies verwies: Siehe, der Mensch ist geworden wie unser einer und weiß, was gut und böse ist. Nun aber, da er nicht ausstrecke seine Hand und breche auch von dem Baum des Lebens und esse und lebe ewiglich. Menschen wie Adam und Eva wollte Gott also nicht für ewig bei sich haben, so scheint es. Ist das, was wir als unser Gewissen bezeichnen, vielleicht ein Überbleibsel davon, eine Erinnerung an Eden, eine Erinnerung, die uns helfen könnte, den Sündenfall wieder rückgängig zu machen, diese Trennung von Gott? Ein Gewissen, das auch erahnt, was mit dem wahren Frieden gemeint ist, mit dem Frieden, der höher ist als alle Vernunft, der allen Verstand übersteigt. Ein Gewissen, das beunruhigt ist und den Frieden mit Gott wieder sucht, das fragt: Gott, was soll ich nur tun? Hilf mir, sei mir gnädig, vergib uns unsere Schuld, vergib mir meine Schuld. Und seit Adam und Eva hat sich viel Schuld angehäuft. Über dieses Gewissen hört man wenig. Und doch ist es genau dieses Gewissen, das uns vor Gott auf die Knie gehen lässt und sagen lässt, wie den verlorenen Sohn in Lukas 15, 21: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Denn wir wissen in unserem Innersten genau, was nicht stimmt, wo uns unser Gewissen anklagt, wo wir nicht mit uns und Gott im Reinen sind. Was Gott uns vorhalten könnte, stünden wir eines Tages vor ihm, wo wir keinen Frieden mit Gott haben, wo wir merken, dass wir uns mit unserer Rechtfertigung nur etwas vormachen. Doch Gott können wir nichts vormachen. Wir können uns nicht vor ihm verstecken, das haben Adam und Eva schon versucht, nachdem sie von der Frucht gegessen hatten. Sie haben es auch zuerst mit Rechtfertigung versucht. Eva beschuldigte die Schlange und Adam beschuldigte Eva. Gott weiß, wo er uns packen kann in unserer Selbstgerechtigkeit. Doch wissen wir es auch? Rechtfertigen wir noch immer unsere Fehler und unsere Vergehen gegen Gottes Gebote und machen die Umstände dafür verantwortlich, so wie es schon Adam und Eva getan haben? Liegt hier vielleicht ein Schlüssel, dass die Türen vom Garten Eden wieder aufgeschlossen werden, dass wir wieder zu Gott kommen können? Nicht einmal Hiob, der Gerechte, der lange, lange nicht wusste, welche Schuld er haben könnte. Dessen Geschick wurde erst dann von Gott umgewandt, als es mit Hiobs Selbstgerechtigkeit endlich vorbei war. Nach unzähligen Wortergüssen und Kapiteln im Buch Hiob. Als Hiob in Kapitel 42 endlich zu Gott sagt: Ich will dich fragen, lehre mich. Ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Darum spreche ich mich schuldig und tue Buße in Staub und Asche. Fehler und Sünde zu bekennen, ist jedoch gar nicht so einfach. Da ich noch nicht mein ganzes Leben mit Jesus unterwegs bin, sondern erst vor 10 Jahren richtig angefangen habe, nach ihm zu suchen, habe ich erlebt, dass das Wort Sünde gar nicht in meinem Denken und Wortschatz verankert war. Sünde ist zudem erst einmal ein hartes Wort, ein verurteilendes Wort. Und in meinem Denken war ich kein Sünder. Fehler hatte ich gemacht, klar, die macht jeder. Aber auch diese Fehler vor Gott zuzugeben, war gar nicht so einfach, waren sie doch logisch betrachtet oft nur das Ende einer langen Liste von Verkettungen, von manchmal unglücklichen Verkettungen. Ich habe auch erlebt, dass der Mund in bester Absicht nachsprechen kann, Fehler zugeben kann. Doch Herz und Gewissen hinken manchmal hinterher. Und man spürt dann selbst sehr genau, dass man noch nicht tief genug gedrungen ist, dass man nicht absolut ehrlich diese Fehler zugeben und damit auch bereuen kann. Es braucht manchmal Zeit, bis irgendetwas passiert, bis wir ihr zum Beispiel irgendetwas lesen oder hören, das unser Gewissen beunruhigt, so beunruhigt, dass wir keinen Frieden mehr finden. Und endlich das Wort Sünde und Sünder aussprechen können und dann endlich das Wort Sünde und Sünder aussprechen können über uns selbst. Und wir uns nach dem Heil sehnen, nach Gnade und Vergebung. Und wenn wir dann auf die Knie gehen und bekennen, bekennen vor Gott, inständig bereuen aufs tiefstem Herzen, kann es geschehen, dass wir tief in uns verstehen, was es heißt, dass Jesus für uns gestorben ist. Das ist ein Ausspruch, den ich lange nicht verstehen konnte. Auch wenn ich schon an Jesus glaubte, hat es mich jedes Mal erneut befremdet, wenn jemand zu mir sagte, Jesus ist auch für dich gestorben. Gleichermaßen hat es mich früher beeindruckt, wenn zum Beispiel jemand das in den ERF-Medien in der Sendung Mensch Gott von sich erzählte, wie er plötzlich wusste, dass Jesus für ihn gestorben ist. Dann hat sich etwas geändert. Dann zeigte mir mein Gewissen, was nicht gut war, was nicht wieder gut zu machen war. Da war plötzlich diese Gnade, alles am Kreuz ablegen zu können, ablegen zu dürfen, zu wissen, dass Jesus alle Schuld der Welt trägt, so auch meine. Einmal ohne Schuld vor Gott treten zu können und zu dürfen. Meine Schuld ist damit nicht aus der Welt. Vielleicht gibt es Menschen, die mich wegen meiner Schuld oder vermeintlichen Schuld ihnen gegenüber weiterhin meiden werden. Vielleicht gibt es Menschen, die irgendwann vergeben können. Das ist, was das ewige Leben betrifft, zweitrangig. So hart das auch klingen mag, so schmerzlich es auch sein kann. Das heißt nicht, dass wir diese Menschen nicht lieben. Im Gegenteil. Und dennoch, das Wichtigste ist, dass keine Schuld mehr zwischen Gott und mir steht. Dass ich durch das Kreuz Frieden haben kann mit Gott. Dass ich einmal in den Himmel darf. Wenn ich das Friedensangebot Gottes annehme. Und dieses Friedensangebot Gottes ist Jesus Christus. Jesus, der von sich sagt in Johannes 14,6, Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Lasst uns zum Schluss, wer das möchte und kann, aufstehen und das Gebet gemeinsam beten, das Jesus uns in Matthäus 6 gelehrt hat, in dem Wissen, dass wir ohne ihn, ohne Jesus, nichts tun können. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.